Wenn Sie sich mit einem schwerhörigen Menschen unterhalten haben, ist das für Sie wahrscheinlich nicht immer leicht gewesen. Sie mussten viel lauter und möglichst deutlich sprechen. Zu Hause haben Sie bemerkt, dass das Radio oder der Fernseher viel lauter eingestellt werden mussten, damit der Hörbehinderte einigermaßen gut verstehen konnte. In fast allen Fällen kann hier die moderne Technik mit einem Hörgerät helfen. Dieses winzige Gerät, oft nahezu unsichtbar getragen, gleicht auf elektronische Weise den Hörverlust aus. Je früher man etwas gegen die Hörbehinderung unternimmt, desto größer sind die Aussichten auf eine rasche Hilfe. Zuständig für die Hörgeräteverordnung ist der Hals-Nasen-Ohrenarzt. Zuständig für fachgerechte Anpassung des Hörgerätes ist der Hörgeräteakustiker. Genau wie eine Beinprothese kein gesundes Bein ersetzen kann, so kann natürlich auch ein Hörgerät ein krankes Ohr nicht wieder gesund machen. Es gibt jedoch für die verschiedenen Erkrankungen die jeweils passenden Geräte, mit denen der Patient, wie sich wohl kaum vorstellen, wie und was ein Schwerhöriger hört. Wir haben daher für Sie einige charakteristische Erkrankungen elektronisch nachgebildet, um Sie mit den Problemen vertraut zu machen. Die einfachste Form einer Hörbehinderung besteht darin, dass die Person alles leiser hört. Die Hörschwelle kann durchaus um den Faktor 1000 absinken. Wir möchten Ihnen vorführen, wie es sich anhört, wenn der Hörbehinderte eine Schallleitungsschwerhörigkeit von 40 dB hat. Das heißt, wenn nur noch ein Hundertstel des Schalls sein Innenohr erreicht. Vielleicht war es für Sie schon gar nicht mehr so einfach, dem Text zu folgen. Natürlich wäre hier eine Abhilfe leicht. Sie brauchten nur Ihre Stimme zu erheben, um sich wieder verständlich zu machen. Die meisten Hörbehinderungen sind aber viel komplizierter. Jeder Mensch verliert im Alter zunehmend die Fähigkeit, hohe Töne zu hören. Leider ist dies auch die am häufigsten auftretende Hörstörung, meistens in Verbindung mit einem leiseren Hören. Bei einem Hochtonabfall kann es ziemlich schwierig werden, einer Unterhaltung zu folgen, wie Ihnen unser nächstes Klangbeispiel zeigt, bei dem wir nacheinander den Hörbereich bei 4000 Hertz, 2000 Hertz, 1000 Hertz und 500 Hertz enden lassen. Hochtonabfall bei 4000 Hertz.
Rudolf Karp war ein Biochemiker ungarischer Herkunft, 1951 aus England in die Vereinigten Staaten gekommen. An die Universität von Michigan berufen, arbeitete er dort 5 Jahre lang ruhig und unauffällig. Dann begann Karp, auf Anregung von Kollegen des Ann Arbor Observatoriums, Meteoriten daraufhin zu untersuchen, ob sie Leben beherbergten oder ob sich Hinweise darauf finden ließen, dass sie früher einmal Leben getragen hatten.
Hochtonabfall bei 2000 Hertz.
Karp widmete sich mit großem Ernst und ungewöhnlichem Fleiß seiner Aufgabe und verzichtete bis zum Beginn der 60er Jahre auf jede Veröffentlichung über dieses Thema. Inzwischen waren Vaughan, Calvin, Nodge und andere mit aufsehenerregenden Veröffentlichungen über ähnliche Themen hervorgetreten. Die vorgetragenen Argumente und Gegenargumente waren sehr verwickelt, aber sie ließen sich auf einen einfachen Nenner bringen.
Hochtonabfall bei 1000 Hertz.
Sobald einer der Forscher verkündete, er habe ein Fossil oder einen eiweißähnlichen Kohlenwasserstoff oder andere Hinweise auf Leben in einem Meteoriten entdeckt, hielten ihn die Kritiker Schlamperei im Labor und Verunreinigungen mit Stoffen und Organismen irdischer Herkunft entgegen. Kalb, der langsame, gründliche Arbeiter, war entschlossen, den Streit ein für allemal zu beenden.
Hochtonabfall bei 500 Hertz.
In deren Bodenzeitlagerung intensiver Ultraviolett eingesetzt und schließlich mit einem Berg in Kleinkirchen der Lösung in eine Kleinstreihe sterile Isolierkammer gesetzt worden. Alle weiteren Arbeiten hatte man in dieser Kammer ausgeführt. Kurz gelang es beim Zerlegen seiner Meteoriten Bakterien zu isolieren.
kann aber auch vorkommen, dass die tiefen Töne nicht mehr richtig gehört werden. Auch das möchten wir Ihnen an 4 Beispielen zeigen, in denen nacheinander die Tiefen bei 250 Hertz, 500 Hertz, 1000 Hertz und 2000 Hertz abgeschnitten werden. Tieftonabfall bei 250 Hertz.
Er behauptete, sie glichen in ihrem Aufbau zwar grundsätzlich irdischen Bakterien, indem sie aus Proteinen, Kohlenhydraten und Lipoiden bestanden, aber sie besäßen keine Zellkernsubstanz. Die Art und Weise ihrer Vermehrung sei demnach ein Geheimnis.
Tieftonabfall bei 500 Hertz.
Karp trug diese Erkenntnis in seiner gewohnten, ruhigen, unsensationellen Art vor und erhoffte sich eine gute Aufnahme. Er wurde bitter enttäuscht. Auf der 7. Konferenz für Astrophysik und Geophysik, die 1961 in London tagte, wurde er einfach ausgelacht. Entmutigt gab er die Arbeit an den Meteoriten auf.
Tieftonabfall bei 1000 Hertz.
Die Organismen wurden später am 27. Juni 1963 bei einer unvorhergesehenen nächtlichen Explosion in seinem Laboratorium vernichtet. Karp machte fast dieselbe Erfahrung wie Nodge und alle anderen. In den 60er Jahren war die Wissenschaft einfach nicht gewillt, an das Vorhandensein von Leben in Meteoriten zu glauben.
Tieftonabfall bei 2000 Hertz. Besonders äußere Einflüsse wie ständiges Arbeiten in sehr lauter Umgebung oder plötzliche starke Geräusche können Teile des Ohrs schädigen. Fehlen zum Beispiel die für die Sprachverständlichkeit so wichtigen mittleren Frequenzen, so könnte es sich etwa so anhören.
Jahrelang hatte man behauptet, die menschliche Zelle enthalte 48 Chromosomen, die mit sorgfältigen Untersuchungen und Bildern belegt wurde. 1953 verkündete eine Gruppe amerikanischer Forscher der staunenden Welt, die Zahl der menschlichen Chromosomen betrage nur 46. Wiederum wurden zum Beweis Bilder und sorgfältige Untersuchungen aufgeboten. Aber diese Forscher griffen auch auf die alten Bilder und die alten Untersuchungen zurück. Und sie fanden hier ebenfalls nur 46 und nicht 48 Chromosomen.
Sicherlich haben Sie zum Teil erhebliche Schwierigkeiten gehabt, den Text überhaupt noch zu verstehen. Oft ist aber das Ohr auch noch auf andere Weise geschädigt. Das kann bedeuten, dass der Patient keine großen Lautstärkeunterschiede mehr verarbeiten kann, die einem gesunden Ohr gar keine Schwierigkeiten machen würden. Bei lauten Tönen empfindet dieser Mensch dann Unbehagen oder gar Schmerz. Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie jedes Mal Schmerz empfinden würden, wenn in unserem nächsten Klangbeispiel ein piepsendes Geräusch erklingt. Bei Ertönen des Pfeiftons wird nämlich jedes Mal die sogenannte Schmerzschwelle überschritten. Das ist die Grenze, von der ab der Patient Geräusche und Töne als Schmerz im Ohr empfindet. Diese Schmerzschwelle kann bei gewissen Erkrankungen des Innenohrs mehr oder minder stark sinken, sodass der Patient dann von einer bestimmten Lautstärke an, die einem Normalhörenden durchaus noch erträglich ist, große Schwierigkeiten hat.
Regel 48 besagte schlicht und einfach, alle Wissenschaftler sind blind. Auf diese Regel hatte sich Leavitt angesichts des Echos berufen, das Karp und andere fanden. Er überprüfte die Berichte und Dokumente und fand nichts, was ihn von vornherein veranlasst hätte, die Untersuchungen an den Meteoriten abzulehnen. Viele der Experimente waren sorgfältig durchgeführt und vernünftig ausgewertet. Sie wirkten zwingend.
Besonders zur Versorgung solcher komplizierter Innenohrstörungen braucht ein Hörgerät eine sehr aufwendige elektronische Schaltung, da eine einfache Verstärkung kaum Hilfe bringt. Es würde ständig die Schmerzschwelle überschritten werden, wie Sie eben selbst gehört haben. Der Hörgeräteakustiker weiß genau, welches Hörgerät er verwenden muss und wie es eingestellt wird, um dem Schwerhörigen komfortables Hören zu ermöglichen. Besonders wichtig ist auch die richtige Kompensation eines Hochtonverlustes. Denn der Schwerhörige hört vielleicht nach langer Zeit das erste Mal wieder hohe Töne und muss sich erst wieder daran gewöhnen. Für das Wiederhören-Lernen mit dem neuen Hörgerät ist also eine gewisse Eingewöhnungszeit notwendig. Deshalb eine Bitte an Sie. Helfen Sie mit, dass sich der Hörbehinderte an sein neues Gerät gewöhnen kann. Sprechen Sie nicht mehr laut, sondern vor allem deutlich mit ihm. Und reden Sie am Anfang möglichst nicht durcheinander. Die ersten Hörversuche sollen in einem ruhigen Raum stattfinden und nicht auf der Straße oder im Kino. Vielleicht haben ältere Menschen auch zu Anfang Schwierigkeiten mit der Handhabung der notwendigerweise sehr kleinen Einsteller. Führen Sie daher dem Hörbehinderten den Finger, damit er sein Hörgerät selbst bedienen kann. In allen technischen Fragen steht Ihnen der Hörgeräteakustiker mit seinem Fachwissen gerne zur Verfügung. Zum Schluss möchten wir Ihnen zeigen, wie ein Schwerhöriger über ein hinter dem Ohrgerät ein Symphoniekonzert hören würde.